Der syrische Diktator Bashar al-Assad wird vor knapp einem Jahr gestürzt.
Also da habe ich eine Party gemacht nach dem Sturz des Diktators in Syrien, weil das war der schönste Tag meines Lebens. Und habe ich mit syrischen, auch deutschen Freunden zusammen gefeiert.
Ich habe gehört, in Homs, die Leute sind überglücklich, also wie, keine Ahnung, unter Drogen oder so.
Und dann kam spontan das Gespräch, okay, Assad ist gestürzt, was machen wir jetzt?
Der Sturz von Diktator Assad hat auch Auswirkungen auf die Syrer, die in Deutschland leben. Ob die Fluchtgründe vieler Syrer nun hinfällig sind und damit eine Rückkehr nach Syrien möglich ist, darüber wird bereits gestritten.
Die Politiker haben schon direkt angefangen zu diskutieren, was machen sie mit den Syrern, behalten oder nicht behalten.
Wie wäre es, wenn die Bundesregierung sagt, jeder, der zurück will nach Syrien, für den chartern wir Maschinen, der bekommt ein Startgeld von 1.000 Euro.
Das sagt Jens Spahn, der CDU-Fraktionsvorsitzende, wenige Tage nach dem Sturz von Assad. Und gerade war der deutsche Außenminister im Land.
Außenminister Wadefuhl hat innerhalb der Unionsparteien eine Diskussion über Abschiebungen ausgelöst. Er hatte in einem weitgehend zerstörten Vorort der syrischen Hauptstadt Damaskus gesagt, dort könnten Menschen kaum würdig leben.
Die Politik diskutiert über Syrerinnen und Syrer in Deutschland. Nur was sagen sie selbst? NDR-Journalist Süleyman Tatmori hat mit Menschen gesprochen, die aus Syrien kommen, wie er, und die mittlerweile in Deutschland zu Hause sind. Er erzählt uns in dieser Folge vom Gefühl, nicht gewollt zu werden. Süleyman, herzlich willkommen bei FKM.
Danke für die Einladung.
Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Montag, der 24. November.
Ich habe Maher im Krankenhaus besucht. Maher arbeitet im Krankenhaus und ich habe ihn erlebt, wie er mit seiner positiven Ausstrahlung und auch Leichtigkeit mit den Menschen sehr gut umgehen kann und wie er wirklich dort beliebt ist. Er geht von Zimmer zu Zimmer und macht Witze, er ist lustig, er ist sehr ruhig, sehr nett, hat so eine besondere Art, dass man ihm schnell vertrauen kann und sich wohlfühlen kann bei ihm. Ich habe ihn erlebt mit Patienten, zum Beispiel bei einem Patienten, wie er mit ihm umgegangen ist.
So Martin, jetzt wie eine Löwe, Mund aufmachen.
Der Patient hatte ein bisschen Angst, er war ein bisschen jünger und hat sich gefreut.
Wenn Sie gleich mit der Sonde rüberfahren, dann merken Sie das. Vielleicht können wir das gleich verschließen.
Er hat auch StudentInnen trainiert und ich habe das so beobachtet, dass die Menschen ihm wirklich mögen und vertrauen. Und Maher kommt aus Syrien, aus einer relativ kleinen Stadt, Hama. Mit 17 ist er nach Deutschland geflohen. Er ist jetzt 29, hat in Deutschland dann erstmal Sprachkurs gemacht, Integrationskurs und direkt dann Medizin studiert. Hat in Münster studiert. Am Anfang, weil er wirklich ein sehr offener Typ ist, war für ihn nicht so sehr schwer. Er war jung, er war sehr offen, er hat die Sprache sehr schnell gelernt. Er hat sich in der Gesellschaft sehr schnell integriert, hatte sehr schnelle Freunde. Und in seinem Studium hat er seine Freundin damals kennengelernt. Die ist jetzt seine Frau, Clara. Und die sind seit, glaube ich, über 8 Jahren zusammen. Haben letztes Jahr geheiratet. Deswegen, er hat nicht diese krasse Schwierigkeiten, dass er irgendwie an der Seite der Gesellschaft, sage ich mal, war. Er war direkt in der Gesellschaft gut integriert und ging für ihn am Anfang, wie gesagt, weil er diese positive Ausstrahlung und Offenheit hat, relativ schnell alles.
Und warum ist Maher aus Syrien nach Deutschland geflohen?
Maher war 16 Jahre alt, als die Revolution angefangen hat.
In Syrien sind nach den Freitagsgebeten wieder Tausende aus den Moscheen auf die Straßen geströmt, um gegen Präsident Assad zu demonstrieren. Die Staatsmacht reagierte erneut mit Schüssen und Panzern.
Seine Stadt Hama ist eine kleine Stadt. Dort war fast überall in der Stadt Demos, Anfang der Revolution.
Ich kann mich erinnern, ich saß in der Klasse, ich war in der 11. Klasse. Das war ein Mittwoch.
Und da habe ich Mathe gelernt, also Mathe für die Matheunterricht vorbereitet. Und dann ein Freund von mir meinte, ja, es geht bei uns los und am Freitag ist eine Demo. Und ich dachte mir, auf keinen Fall, das wird niemals bei uns der Fall sein.
Und Hama ist in Syrien auch sehr bekannt, dass die Stadt stark gegen das Regime war immer und dass in der Revolution Hama eine große Rolle gespielt hat.
In Syrien spitzt sich der Machtkampf zwischen Präsident Assad und der Opposition zu. Nach wochenlanger Belagerung rückten Panzer in die Widerstandshochburg Hama vor.
Das Regime geht immer weiter mit aller Brutalität gegen die Opposition vor. Die heftigsten Zusammenstöße gibt es offenbar immer noch in Hama, einer 700.000 Einwohnerstadt im Zentrum des Landes.
Damals hat er mit seiner kleinen Kamera angefangen zu fotografieren.
Am Anfang war ich auf Demonstrationen. Und irgendwann mal habe ich ein Video mit meinem Handy gemacht, wo wir friedlich Richtung Stadtzentrum gelaufen sind, auf eine Demo. Und dann plötzlich haben die auf uns geschossen. Und da sind 200 Menschen gestorben in diesem Moment.
Hat Demos fotografiert und im Internet gepostet. Und deswegen wurde er dann schnell vom Geheimdienst verfolgt.
Ich hatte ein Fahrrad und mit einem großen Sattel. Ich habe den Sattel von innen ausgehöhlt. Und ich habe so, dass die Kamera passt. Und dann habe ich die Kamera immer im Sattel versteckt, habe den Sattel so mit einem Oberhang. Und dann bin ich durch die Checkpoints gefahren, um halt in Orte zu gelangen, wo Gefechte waren, wo Bombardierungen waren. Und somit war ich auch unterwegs sicher. Wenn die uns erwischt hätten, dann wäre direkt der Tod halt als Strafe.
Mit 17 ist er mit seiner Familie nach Deutschland geflohen. Seine Familie musste auch fliehen, weil seine Familie auch verfolgt wurde, weil er halt für das Regime Aktivist war, obwohl er nur Bilder fotografiert hat und gepostet hat.
Ich habe meine Festplatte immer noch. Da drauf sind ungefähr 5000 Videos von Leichen, von Bombardierung, von Gefechten.
Maher hat versucht ein paar Mal auch übers Mittelmeer, hat nicht geklappt, dann ist er über Bulgarien gekommen, auch hat sehr lange gedauert, ich glaube einen Monat war er auf der Flucht. November 2014 ist nachher nach Deutschland gekommen.
Du bist ja selbst 2015 auch aus Syrien nach Deutschland geflüchtet, hattest auch in Syrien schon als Journalist gearbeitet. Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit?
Ich war Journalist, ich habe Filme gemacht, mehrere Dokumentarfilme, viel berichtet aus dem Krieg. Ich habe auch das Material mitgebracht nach Deutschland und daraus mehrere Dokumentarfilme gemacht für das Regime. Wenn man kritisch ist, dann ist für das Regime Aktivist. Ich bin wie viele andere Geflüchtete über Balkansroute gekommen.
Auf der Balkanroute sind nach wie vor zehntausende Menschen unterwegs. An der Grenze zu Serbien ist die Situation weiter unübersichtlich, weil viele Schutzsuchende ihren Weg zu Fuß fortsetzen.
Also auch mit Schlauchboot aus der Türkei nach Griechenland und dann zu Fuß mit Bus, Taxi, alles.
Das heißt, du warst auch richtig auf dem Mittelmeer unterwegs?
Genau, ja.
Darf ich dich fragen, wie das war?
Also, das klingt jetzt wirklich doof, aber ich sag mal ehrlich, das war für mich so eine Befreiung, weil was ich im Krieg erlebt habe, wie viele Menschen neben mir gesehen, die sterben oder erschossen wurden, wie viel Leid ich im Krieg gesehen habe, war die Flucht für mich so, endlich gehe ich aus dem Krieg raus.
In Syrien lässt Machthaber Assad seine Truppen weiter mit aller Gewalt gegen Regierungsgegner vorgehen. Nach Angaben von Aktivisten sollen allein in der Protesthochburg Homs in der Nacht mehr als 30 Menschen getötet worden sein. Die Regierungstruppen hätten mit Panzern Wohngebiete beschossen.
Ich war 2 Jahre von Scharfschützen eingeschlossen in einem Stadtteil. Wir hatten kein Essen, keine Medikamente, keinen Strom, kein Wasser. Es gibt viele Leute, die neben mir gestorben sind, erschossen worden, neben mir. Ich habe so Sachen erlebt, dass ich dachte, wenn ich jetzt hier im Mittelmeer sterbe, dann ist das nicht so krass schlimm wie im Krieg. Also jetzt klingt das, vielleicht kannst du das nicht nachvollziehen, aber die Erfahrungen, was ich gemacht habe, war, die Flucht ist ja gefährlich, aber es gibt eine Hoffnung. Im Krieg gab es keine Hoffnung, es gab nur Sterben.
Im Dezember 2024, also vor knapp einem Jahr, ist das Regime von Diktator Assad in Syrien gestürzt worden.
Jubel und Freudenschüsse in Damaskus. Aufständische haben die Kontrolle über die syrische Hauptstadt übernommen und Machthaber Assad gestürzt. Nach 24 Jahren geht damit Assads Herrschaft über Syrien zu Ende.
Was hörst du aus der syrischen Community hier in Deutschland? Wie haben das die Menschen erlebt oder auch Maher und du. Wie war das für euch?
Maher sagt,
als dieser Panzer mitten in Damaskus war und dann der Einmeldung war, Assad ist abgehauen, und da habe ich geweint, habe gelacht, habe ich so viele Gefühle, die ich nicht beschreiben kann. Ist das so einfach wirklich, dass Assad einfach so abhaut? Dieser Mensch, der uns jetzt jahrelang in den Wahnsinn getrieben hat, ist einfach weg.
Unser ganzes Leben,
ja. Ist einfach weg.
Okay, Assad ist gestürzt, was machen wir jetzt?
Der Sturz von Diktator Assad hat auch Auswirkungen auf die Syrer, die in Deutschland leben. Ob die Fluchtgründe vieler Syrer nun hinfällig sind und damit eine Rückkehr nach Syrien möglich ist, darüber wird bereits gestritten.
Ich war auf der Wahlparty der CDU und Union.
Wir, die CDU und die CSU, die Union, wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen.
Das war im Februar 2025 und knapp 3 Monate nach dem Sturz von Assad.
Und ich habe mit mehreren Politikern gesprochen, zum Beispiel mit Thorsten Frey.
Und der ist heute Chef des Kanzleramts.
Ja, also zunächst einmal ist es so, dass wir natürlich syrische Kriegsflüchtlinge in Deutschland aufgenommen haben, und zwar fast 1 Million, unter der Voraussetzung, dass sie vor Krieg fliehen.
Fast alle haben das Gleiche gesagt. Ich frage Sie, Sie sind jetzt an die Macht gekommen, Glückwunsch, was wollen Sie mit den Syrern machen?
Wenn diese Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind, dann gelten die Voraussetzungen eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, um solche Fragen zu beurteilen. Und am Ende des Tages ist natürlich klar, dass es die Syrer sein werden, die primär ihr eigenes Land wieder aufbauen.
Und dann sagen sie, ja, die Syrer müssen jetzt in die Heimat zurückkehren, ihre Heimat aufbauen. Es gibt keinen Grund, hier in Deutschland zu bleiben.
Wir schauen uns in jedem einzelnen Land an, ob das Afghanistan ist, ob das Syrien ist, dass die Menschen auch wieder in ihre Heimatländer zurückgehen können. Das finde ich ganz wichtig.
Dann sage ich, ich bin Syrer. Soll ich hier bleiben oder gehen?
Wir haben immer gesagt, dass diejenigen, die hier gut integriert sind, die einen Beruf haben, die hier arbeiten, die nicht straffällig sind, die sich auch in die Bevölkerung integriert haben, dass das selbstverständlich was ganz was anderes ist.
Das hat mir Dorothee Bär von der CSU, die Forschungsministerin, gesagt.
Wie würdest du das beschreiben? Was bedeuten diese Politikeraussagen für Menschen wie Maher und dich?
Maher und ich haben den deutschen Pass, so wie mehr als 250.000 Syrer in Deutschland. Aber trotzdem fühlt man sich angesprochen. Was heißt gut integriert für Sie? Also wie definieren Sie gut integriert? Und was heißt straffällig? Also das heißt, wenn ich gut integriert bin, aber einmal aus Versehen schwarz fahre, dann bin ich kriminell und straffällig, muss abgeschoben werden. Also man hat das Gefühl, wenn man sowas hört von ihr oder von auch Friedrich Merz, dass man hier nur willkommen auf Zeit.
Das eine Drittel, das in Deutschland arbeitet, integriert ist, kann selbstverständlich hierbleiben. Viele davon haben mittlerweile die deutsche Staatsangehörigkeit. Aber 2 Drittel arbeiten nicht, sind ganz überwiegend junge Männer. Und von denen können viele zurück und von denen müssen auch viele zurück.
Also sie sagen zwar, dass die gut Integrierten hier in Deutschland bleiben dürfen, aber dann irgendwann danach sagen sie, die Syrer, das hat auch Merz gesagt, genauso.
Grundsätzlich gilt, der Bürgerkrieg in Syrien ist zu Ende. Und dieses Land braucht jetzt alle Kräfte, vor allen Dingen die Syrerinnen und Syrer, zum Wiederaufbau des Landes.
Die Syrer, die nach Deutschland geflüchtet sind, müssen jetzt in ihre Heimat zurückkehren und ihre Heimat aufbauen. Also er sagt nicht, die nicht gut integriert oder die Kriminelle. Er sagt die Syrer.
Der deutsche Pass, den Maher hat und du ja auch, der gibt eine Sicherheit, dass man nicht einfach abgeschoben werden kann. Aber wie würdest du das beschreiben? Woher kommt dieses Gefühl von Unsicherheit?
Die Unsicherheit kam richtig dann bei dem Potsdam-Treffen damals.
Hier im Landhaus Adlon sollen sie sich im November 2023 heimlich getroffen haben. Rechtsextreme wie Martin Sellner von der Identitären Bewegung, AfD-Mitglieder wie Roland Hartwig, Mitarbeiter von Alice Weidel, dazu Unternehmer und Mitglieder der sogenannten Werteunion.
Das betrifft nicht nur die Kriminelle, sondern Menschen mit Migrationshintergrund. Und es gibt Diskussionen auch bei der Union, dass die Menschen mit Migrationshintergrund, die den deutschen Pass haben, denn deutschen Pass wegnehmen.
In den Koalitionsverhandlungen wird jetzt darüber diskutiert, ob Menschen die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen werden kann. CSU-Chef Markus Söder sagte im Wahlkampf:
Wer eine deutsche Staatsbürgerschaft hat und dermaßen gegen unsere Grundwerte verstößt, dem muss die doppelte Staatsbürgerschaft entzogen werden.
Also Markus Söder sagt so, die schweren Straftäter müssen der deutschen Pass weggenommen werden. Vor 10 Jahren war so eine Diskussion nicht möglich. Habe ich sowas nie gehört.
Ob das rechtlich überhaupt gehen würde, das ist ja umstritten. Die Debatte Anfang des Jahres war ja auch geprägt von Anschlägen, von Unsicherheit in Deutschland. Da war der psychisch kranke Afghane, der in Aschaffenburg 2 Menschen getötet hat. In Solingen im August letztes Jahr der Syrer, der im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat ein Attentat begangen hat.
Gestern Abend hatte ein Mann auf dem Stadtfest in Solingen wahllos mit einem Messer Menschen attackiert. 3 von ihnen sind tot, 8 weitere zum Teil lebensgefährlich verletzt.
Was machen solche Nachrichten mit der syrischen Community? Hast du mit Maher darüber mal gesprochen?
Wir haben oft, Maher und ich, darüber gesprochen.
Ich kann nicht verstehen, warum Menschen sowas tun. Das schadet in erster Linie die Angehörigen und die Opfer natürlich. Aber in zweiter Linie schadet das uns. Wir Menschen, die hier leben wollen, Menschen hier, die aktiv in der Gesellschaft eingebracht haben, Menschen, die niemals sowas machen würden. Es ist mir ein Rätsel, was diese Menschen denken. Was bringt denn das, einfach in Menschenmenge zu fahren oder Menschen wahllos zu attackieren?
Weil das wächst nur Hass für uns alle.
Immer wenn ich lese, Messerattacke, bete ich wirklich fest, dass es kein Syrer und kein Muslim ist. Das ist meine erste Reaktion, bevor ich weiterlese. Ich hoffe wirklich, dass er nicht Flüchtling ist, nicht Muslim.
Also du und Maher seid jetzt mittlerweile seit mehr als 10 Jahren hier in Deutschland. Und da ist natürlich die Frage, die ich unglaublich spannend finde. Von der Gefühlslage her, fühlst du dich, fühlt Maher sich als Deutscher, wenn man dieses Gefühl überhaupt haben kann?
Maher sagt, er ist Deutscher.
Wenn ich im Urlaub 2 Wochen bin, dann freue ich mich, wenn ich am Flughafen hier gelandet bin, in Köln oder in Düsseldorf. Ich freue mich, wenn ich hier auf der Autobahn wieder fahren kann. Weder wenn ich zu Hause bin.
Aber auch Syrer, und er will sich nicht für eine Nationalität entscheiden.
Da hatte ich meine Kindheit, hier hatte ich so meine Jugend, und mit jedem Land verbinde ich andere Gefühle quasi.
Er hat hier sein Zuhause, er hat seine Frau hier, hat seine Familie. Er fühlt sich wohl in Deutschland.
Ich kam nach Deutschland, vom ersten Tag an hatte ich Rechte wie ein Deutscher. Ich hatte eine Krankenversicherung, ich hatte Essen, Dach über dem Kopf. Ich konnte Deutsch lernen, ich hatte die Möglichkeit, hier zu arbeiten, dann zu studieren. Das sind Sachen, die ich in anderen Ländern niemals, niemals so bekommen könnte.
Maher sagt, wir dachten, wenn man in Deutschland die Sprache gelernt hat, wenn man perfekt Deutsch spricht, wenn man studiert hat, ich sag mal, wenn wir Vorbild für Integration sind, dann hat man kein Problem mehr.
Wenn man Deutscher ist, muss ich nicht mehr zur Ausländerbehörde, ich muss nicht mehr Verlängerungsanträge stellen. Das bleibt mir alles erspart. Und das ist schon ein Privileg.
Und das ist die Enttäuschung, dass man, egal was man fürs Land macht, bleiben wir für Großteil der Politik Deutsche, die man auf diese Menschen verzichten kann. Oder ich sag mal noch härter, am liebsten loswerden möchte.
Bis die Menschen, die hier eingebürgert sind, wieder die Staatsbürgerschaft zu entziehen, dauert das lange, denke ich. Und das wird nicht so einfach sein. Und man merkt das dann vorher, wenn der Trend in die Richtung geht. Also dann würde ich das Land verlassen.
Er möchte in Deutschland bleiben. Aber er sagt, wenn Sie mich nicht haben wollen, dann gehe ich, bevor Sie mich abschieben.
Wir sehen das jetzt in den USA, als Trump an der Macht kam, wie schnell die Dinge ändern. Und wenn das in Deutschland der Fall sein sollte, dann wäre Syrien sozusagen mein, also dann würde ich wieder nach Syrien flüchten.
Jetzt nach dem Sturz des Diktators sagt er, jetzt mein Land ist befreit, die Lage ist noch ein bisschen unsicher noch dort, aber ich habe keine andere Möglichkeit, wenn sie mich nicht haben wollen, dann gehe ich nach Syrien.
Du hast bei deiner Recherche nicht nur mit Maher gesprochen, sondern auch mit anderen Menschen, die aus Syrien stammen. Hast du auch jemanden getroffen, der sich schon entschieden hat, nach Syrien wieder zurückzugehen?
Ja, ich habe Mohammed getroffen und ihn auch begleitet zum Flughafen. Mohammed war 10 Jahre in Deutschland und hat 9 Jahre hier gearbeitet, Vollzeit. Er ist Metallbauer und hat mir auch gezeigt, wie viele Häuser er mitgebaut hat.
Zum Beispiel diese Geländer, Glasgeländer hier oben, hier haben wir auch gebaut und dann Edelstahlhandel aufgebaut auch. Das war cool.
Er konnte, weil er immer gearbeitet hat, die Sprache spricht und gut integriert ist, den deutschen Pass auch haben. Er hat das nicht beantragen, weil er gesagt hat, ich wusste, dass ich nicht in Deutschland bleiben will und ich will den deutschen Pass auch nicht haben. Er wusste und er hat auch gesagt, ich werde nie hier eine Heimat finden und ich würde nie als Deutscher gesehen. Ich möchte hier nicht bleiben, ich wusste es immer. Dann ist Assad gestürzt und ist er nach Syrien zurückgekehrt. Er hatte ja alles aufgegeben, seinen Job, seine Freunde, und sagte auch, dass er mit dem Geld, was er hier gespart hat, 10 Jahre in Deutschland, will auch dort seine Heimat mithelfen aufzubauen. Und auch seine Zuhause wieder aufbauen.
Heimat ruft. Ja, Gott sei Dank, jetzt Krieg schon fertig. Aber wir müssen aufbauen. Wenn wir alle hier bleiben, das Land bleibt so 100 Jahre noch.
Und wie war das dann für ihn, als er nach Syrien zurückgekommen ist?
Er war sehr jung. Er war 17 oder 18, als er geflohen ist. Und 10 Jahre hat er seine Familie nie wieder gesehen, seine Heimat nicht gesehen. Und es war auch schmerzhaft für ihn.
Ich habe eine Schwester, als ich hier war, ist sie dort geboren. Nur Fotos.
Und als er angekommen ist, hat mich auch angerufen, Videocall. Und es war sehr emotional. Er hat zum ersten Mal wieder seine Familie gesehen. Und dann hat seine Schwester zum ersten Mal auch gesehen. Er freut sich, wieder in seiner Heimat zu sein. Die haben eine kleine Firma von seinem Vater, so Metallbau, nochmal in der Firma zu sein, die Firma zu renovieren. Er ist dann nur durch Syrien erstmal gereist mit einem Motorrad am Strand, durch Wüste. Er hat das Land wirklich vermisst, dass er jeden Tag in einer anderen Stadt ist, was die Berge anschauen will. Schickt mir Bilder, wie er in den Bergen chillt und alleine so mit seinem Motorrad die Natur so genießt in Syrien. Also es ist schon so emotional für ihn.
Wie ist denn aktuell die Lage in Syrien? Wie kann ich mir Syrien vorstellen, wenn ich da unterwegs bin?
Viel besser als vor dem Sturz des Diktators. Viele Orte sind sicherer und sind sicher. Es gibt noch Konflikte in ein paar Städten und wirtschaftliche Probleme. Also es gibt wenig Strom und wenig Arbeit und alles ist sehr teuer. Also jetzt in Homs zum Beispiel, in meiner Stadt, sind sehr viele Menschen zurückgekehrt, die in Syrien, innerhalb Syrien auf der Flucht waren oder im Flüchtlingscamp in Lebanon waren. Und Großteil der Häuser sind zerstört in Homs. Deswegen sind alle Häuser, die heil sind, komplett besetzt.
Aktuell besteht in Deutschland noch der Abschiebungsstopp nach Syrien, der 2012 eingeführt wurde. Es wird aber intensiv diskutiert, ihn aufzuheben. Außenminister Wadefuhl war ja gerade erst in Syrien unterwegs.
Außenminister Wadefuhl hat innerhalb der Unionsparteien eine Diskussion über Abschiebungen ausgelöst. Er hatte in einem weitgehend zerstörten Vorort der syrischen Hauptstadt Damaskus gesagt, dort könnten Menschen kaum würdig leben.
Wie blickt denn Maher auf so politische Debatten, wenn Wadefuhl zum Beispiel in Syrien unterwegs ist und sagt, hier kann niemand wieder zurückkommen und vernünftig leben?
Naja, also dann denkt man, okay, danke, jetzt ein Politiker weiß, was wir denken und endlich einer spricht, aus der Seele.
Ein dermaßen großes Ausmaß an Zerstörung habe ich persönlich noch nicht gesehen, habe ich mir auch nicht vorstellen können.
Und nachdem er diese zerstörte Häuser, also massiv zerstörte Häuser, gesehen hat, dass er das auch mit Deutschland verglichen hat, 1948.
Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben.
Also das Problem in Syrien nicht, dass es jetzt nicht genug Leute gibt, die das Land aufbauen können, sondern das Problem ist wirtschaftlich. In Syrien gibt es sehr viele Menschen ohne Arbeit. Es gibt viele Leute dort, die würden gerne ihre Heimat und ihre Zuhause, ihre Wohnungen aufbauen. Aber wie gesagt, die haben kein Geld, die haben keine Arbeit. Und das Problem ist rein wirklich wirtschaftlich, nicht Menschen.
Und wie ist da der aktuelle Stand bei Maher? Wie konkret sind seine Pläne, nach Syrien zurückzukehren aktuell?
Also er geht so mit der Situation um, dass er dankbar ist, aber sich vorbereiten würde, wenn der Moment kommt, dass er nicht vertrieben wurde, sondern dass er freiwillig geht.
Ich konnte da eine Praxis aufmachen, ich konnte da in eine Klinik arbeiten, ich konnte da was aufbauen. Und mein Gedanke ist, etwas zwischen Deutschland und Syrien aufzubauen.
Und spart er Geld und fragt auch in Syrien, lässt sich informieren. Vor einer Weile war er in Syrien deswegen, um zu gucken. Und er ist in Damaskus angekommen, er will nach Hause fahren. Und direkt neben ihm fallen Raketen von Israel auf die Verteidigungsministerium.
Eine gewaltige Rauchsäule steigt in Damaskus vom Hauptquartier der syrischen Armee auf. Mit massiven Luftschlägen hat sich Israel heute in den eskalierenden innersyrischen Konflikt eingeschaltet. Hintergrund sind die seit Tagen andauernden Gefechte in der südlichen Provinz Suweida.
Und er hat das gefilmt und hat mir Verletzungen gezeigt, meinte...
Also es kommt alles wieder hoch, weil es fühlt sich wie damals an.
Maher sagt, ich will auf gar keinen Fall zurück nach Syrien. Ich kann das nicht, glaube ich, hier. Und er ist wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Syrien ist ein Trauma für viele Menschen, auch wie Maher zum Beispiel. Plan B bleibt.
Was würde sich Maher wünschen von Deutschland?
Maher wird sich nur wünschen, dass er respektiert wird und als ganz normaler Bürger behandelt wird. Nicht mehr, nicht weniger.
Man muss sich so wohlfühlen in dem Land, in dem man lebt. Und man interagiert mit den Menschen, mit denen man arbeitet, mit Patienten. Unsere Meinung muss nicht gleich sein. Wir müssen uns einfach respektieren. Du hast eine Meinung, ich habe eine Meinung. Du hast eine Herkunft, ich habe eine Herkunft. Wir respektieren uns. Also muss nicht mit jedem befreundet sein.
Süleyman, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Dankeschön, vielen Dank.
Süleyman Tatmori ist NDR-Journalist. In seinem Film Zeit zu gehen, Deutschland, Syrien und ich lernt ihr nicht nur Maher kennen, sondern auch noch einige andere Menschen, die aus Syrien nach Deutschland gekommen sind und hier eine neue Heimat gefunden haben. Den Link zum Film, den packen wir euch in die Shownotes. Morgen begeben wir uns erneut auf die Spurensuche von Wirecard. Marschalek wurde in Russland gefunden, Gerichtsprozesse laufen, aber eine Frage ist noch offen. Bis jetzt. Morgen dann die Antwort bei 11 km. Ausnahmsweise erst um 7, denn ab dann erblickt die Recherche das Licht der Welt. Autor dieser Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet hat Niklas Münch. Produktion Regina Stärke, Christiane Gerhäuser-Kamp, Lisa Krumme und Marie-Noëlle Sviler. Die Redaktionsleitung hatten Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11 km ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. Mein Name ist David Krause. Ich habe noch einen Hörtipp für euch. Politikum, der Meinungspodcast. Politikum ist der Podcast für alle, die Lust auf echte Diskussionen haben. Die KollegInnen bieten Orientierung und verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft, aber immer mit dem Humor, der die Welt erträglicher macht. Politikum hört ihr natürlich in der ARD Audiothek.